Dies ist der Predigt-Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und motiviert werden, Menschen zu beschenken.
Es war einmal vor langer Zeit, da gab es im Leibe des Menschen einen Aufruhr. Die Hand beschwerte sich, ich muss so viel arbeiten. Der Mund, ich muss so viel kauen. Aber dieser Magen da, der macht ja gar nichts. Der bekommt alles. Wir arbeiten und schuften und der macht nichts. Bekommt nur die leckeren Speisen. Dem müssen wir eine Lektion erteilen. Dann haben sie miteinander beraten. Dem geben wir nichts mehr. Dann wird er dann schon sehen. Doch nach einiger Zeit gab es ein Problem. Alle jammerten, wurden immer schwächer, abgezehrt. Dann sagten sie wieder miteinander, was ist denn nur los? Ha, jetzt kam die große Erleuchtung. Ja, das ist ja klar, wenn wir dem Magen nichts mehr geben und der das nicht mehr verarbeiten kann, dann erhalten wir ja auch nichts mehr. Dann kommt ja die Energie auch nicht zu uns. Dann haben sie gedacht, ja gut, jetzt müssen wir natürlich schnell wieder arbeiten und dem Magen etwas geben, weil der macht doch etwas. Der ist nicht nur einfach da in der Mitte so schön am Ruhen und am leckere Speisen erhalten, sondern der ist ja wirklich auch nützlich. Nun, diese Fabel habe nicht ich erfunden, sondern das war der Titus Livius. Bekannt, jemand in der Geschichte bewandert? Wahrscheinlich nicht. Das ist ein römischer Geschichtsschreiber. Aber für diejenigen, die sich schon mal mit der römischen Geschichte auseinandergesetzt haben, kennt ihr vielleicht auch den Romulus und wie hieß der andere nochmals? Genau. Und das war derjenige, der diese Geschichte von Rom geschrieben hat und der hat diese Fabel erfunden. Damit wollte er eigentlich ein Bild geben, eine Metapher, sagt man dem, vom Staatsleben, dass wir eben dort einander brauchen, jeder hat seine Funktion. Das Interessante ist, dieses Bild hat ja Paulus als ein Lieblingsbild für die Gemeinde übernommen. Er hat das nämlich etwa 50 Jahre später geschrieben, der Paulus. Und man darf ja annehmen, der war bewandert und belesen und so hat er wahrscheinlich diese Metapher auch gekannt und der Heilige Geist hat ihn dann inspiriert, um diese Metapher für uns zu verwenden. Ich lese aus 1. Korinther 12, Vers 12. Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht. Oder andersrum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Und jetzt kommt der Clou, oder? Genau so ist es bei Christus. Das führt mich zum ersten Punkt. Wenn Paulus nun dieses Bild nimmt vom Körper, dann sagt er auch an anderer Stelle, das Haupt von diesem Körper ist Christus, aber auch der Leib ist der Leib Christi. Und der erste Punkt, eben, den ich quasi sage, das ist fast das Wichtigste, zu wissen, von diesem Körper, das Haupt, dort, wo eigentlich alles gesteuert wird. Und wir haben ja auch gehört, wir haben Mediziner unter uns. So viel weiß ich, oder, dass wir offensichtlich vom Haupt, genau genommen vom Hirn, wird sehr vieles gesteuert. Oder wir haben das vegetative Nervensystem, das schaut, dass eben der Magen arbeitet und ich nicht studieren muss, oder was jetzt der tun muss. Aber ich habe auch meine Gedanken, die eben sagen, was jetzt zum Beispiel da die Hand machen soll, oder? Und es wäre gar nicht gut, wenn jetzt auf einmal meine Hand denkt, weißt du was, ich mache, was ich will, oder? Ich gehe jetzt einfach mal so nach hinten. Da sagt, ja nein, die muss da vorne sein. Ich sollte ein bisschen winken und machen. Versteht ihr? Also die Verbindung von meiner Hand muss existieren zum Hirn. Und da oben ist die Entscheidung, hey, die Hand soll jetzt das oder das machen. Und dieses Bild ist genau auf Jesus hin. Jesus, unser Haupt. Er, der Herr, der Kyrios, er steht über allem. Und er ist derjenige, der auch uns führen möchte. Aber eben da braucht es dieses Nervensystem, oder? Diese Verbindung. Und diese Verbindung ist eben das Gebet und das Wort Gottes. Es ist beides. Und das Reden des Heiligen Geistes. Das alles spielt zusammen in einer Harmonie. Im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 22, alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde, zum Haupt über alles, welches sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Also Jesus Christus wird eigentlich wie ergänzt und kommt zur ganzen Fülle durch uns, durch die Gemeinde. Das war seine Idee. Das ist also nicht einfach nur so eine Organisation, die irgendwie ein bisschen funktionieren sollte und das Wort Gottes bringen oder was immer. So, nein, wir bilden miteinander den Leib Christi und Jesus ist das Haupt. Weil nun wir eben der Leib Christi sind, sind wir geheiligt. Deshalb auch im Titel die heilige Kirche. Der Begriff heilig wird ja manchmal auch mit einem gewissen komischen Gefühl entgegengenommen. Man denkt da so an diese Heiligen mit dem Heiligenschein, oder? Aber das ist gar nicht die Idee von der Bibel. Der Paulus spricht ja sogar die Leute in Korinth damals, oder? An mit die Heiligen. Und da gab es doch einiges, das schien uns gar nicht so heilig, oder? Aber wir sind geheiligt, in die Gegenwart Gottes gestellt durch die Gnade, durch das Werk von Jesus Christus dort am Kreuz von Golgatha. Nicht unser Verdienst. Nicht wir können durch irgendwelche Taten heilig oder heiliger werden. Nein, er hat uns geheiligt und heilig heißt eben, auf die Seite genommen für Gott. Da sind wir. Und so ist der Leib Christi eben für Christus geheiligt. Für ihn sind wir da. Wir gehen im Text weiter. Denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden. Und haben von derselben Quelle den Geist Gottes zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Das bringt mich jetzt zum zweiten Punkt. Diese Einheit. Die Einheit, die durch den Heiligen Geist gegeben ist. Wir haben gelesen, wir sind durch denselben Geist getauft worden. Und da reden wir von der sogenannten Geistestaufe. Nun, für all diejenigen, die sich an Apostelgeschichte erinnern, im ersten Kapitel, Jesus vor seiner Himmelfahrt hat gesagt, in nicht wenigen Tagen werdet ihr vom Heiligen Geist getauft werden. Und so unterscheide ich zwei Ebenen von der Geistestaufe. Die kollektive, also der Bildung des Leib Christi und die individuelle von jedem von uns. Die kollektive geschah damals einmalig in mehreren Phasen. Wir haben Kapitel 2, der Heilige Geist ist gekommen am Pfingsten und mehrheitlich waren dort die Juden. Dann Kapitel 8, Wir wissen von dieser Antagonie zwischen Juden und Samariter. Das war ein Riesenproblem. Und so mussten die Apostel runterkommen, die Hände auflegen und sagen, wir sind eins, wir gehören zusammen. Es gibt keine Trennung mehr. In Christus, Samariter und Juden, wir gehören zusammen. Und so war dann Pfingsten für die Samariter im Kapitel 8. Und dann das Wunder beim Cornelius, Kapitel 10. Der hat gehört, das Evangelium Herzen aufgenommen und der Heilige Geist ist gekommen. Und jetzt sind Juden und Heiden zusammen. In Epheser 2 sagt das ja. Es gibt keine Barriere mehr dazwischen. Vorher gab es eine Abtrennung dort im Tempel. Und eine Inschrift, die man sogar noch gefunden hat. Wehe dem, oder, der da über diese Abschrankung als Heide drüber geht. Für den ist das Leben verwirkt. Da konnten selbst die Römer nichts mehr tun. Oder? Und diese Abschrankung, die ist weg. Wir sind eins, eins gemacht. Das ist die kollektive Geistestaufe. Und dann gibt es die individuelle. Und das ist der Moment, wo du dein Leben Jesus übergeben hast. Vielleicht darf ich da eine kleine Klammerbemerkung machen. Ich kenne einige da, aber nicht alle. Aber auch im Livestream, diejenigen, die zuhören. Wenn jemand da ist, der sein Leben noch nicht Jesus übergeben hat, noch nicht ein Kind geworden ist von dieser Familie, von der wir gesprochen haben, dann laden wir dich wirklich ein, mit Jesus. Heute ist der Tag, heute ist der Moment, lass es nicht für morgen. Komm jetzt zu Jesus, gib dein Leben Jesus. Klammer wieder zu. Nun, in diesem Moment, wo du dein Leben übergeben hast, in diesem Moment wirst du von Neuem geboren. Und Jesus hat ja dem Nikodemus gesagt, wenn jemand nicht von Neuem geboren ist, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Der war völlig verwirrt, er sagte, wie geht denn das? Von Neuem geboren heißt, dass der Heilige Geist, Gott selber, in unser Herz kommt. Das ist doch ein Wunder. Wir haben auch vom Wunder gehört in der letzten Predigt. Das ist doch ein Wunder. Gott wohnt in uns, der Heilige Geist in uns. Und das ist die individuelle Geistestaufe. Nun, genau dieser Heilige Geist in uns gibt diese Einheit untereinander. Wir können diese Einheit nicht machen. Oder wir können nicht irgendwie sagen, ja, wir möchten jetzt wirklich eins sein und so. Nein, diese Einheit wird durch den Heiligen Geist, der in uns ist, gegeben. Und wir haben dabei auch ein Bild vom Heiligtum im 2. Mose, oder das Zeltheiligtum in der Wüste. Da waren ja im engeren Heiligtum diese Bretter, also Akazienholz, überzogen mit Gold. Und die hatten dann eine silberne Basis und dann wurden die aufgestellt. Aber mittendurch, und das seht ihr dort, gab es diese Stange. Wenn ihr jetzt mal überlegt, ohne diese Stange, ich gehe mal hin und drücke auf so ein Brett, ja, dann fällt das, oder? Wenn ich genügend Druck mache, fällt das Einzelne runter. Jetzt aber mit dieser Stange wird es schon ein bisschen schwieriger, oder? Und da waren die ja noch um die Ecken auch noch miteinander verbunden. Wenn ich da jetzt drücke, jetzt hält es. Jetzt ist diese Einheit da, diese gemeinsame Kraft auch da. Und das ist doch etwas Wunderbares. Der Heilige Geist in uns, auch unsichtbar, eigentlich nur durch die Frucht des Geistes sichtbar, aber er selber ist unsichtbar, so wie diese Stange dort auch unsichtbar war. Aber es war diese Kraft, die Festigkeit gab. Nun, für die Einheit, noch da hat der Daniel darüber gesprochen, braucht es eben diese Voraussetzung von Neuem geboren. Es gibt somit auch Grenzen der Einheit. Und ich denke da auch an die Worte von Jesus, relativ harte Worte. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und dann spricht er auch von dieser Entzweiung, die es geben kann. Nämlich immer dann, oder, wenn jemand von Neuem geboren ist. Und jetzt haben wir jemanden, der ist nicht von Neuem geboren. Da kann diese geistliche Einheit schlussendlich nicht geschehen. Das geht einfach nicht. Also gibt es hier diese Grenze der Einheit. Natürlich sehen wir ja nicht ins Herzen. Ich kann nicht kommen und sagen, hey, ich mache da mal kurz auf und zeige dir den Heiligen Geist, oder? Das geht nicht. Aber eben die Frucht, an der Frucht werdet ihr sie erkennen, hat Jesus gesagt. Das sehr wohl. Wenn jetzt aber diese Frucht eine ganz andere ist, und das sehen wir auch im Korintherbrief, im Kapitel 5, da gab es auch einen sehr schweren Fall von Immoral, Unmoral, und da hat er auch gesagt, diese Person müsst ihr einfach rausstellen, in diesem Fall, oder? Das war sehr extrem. Also da gibt es keine Einheit. Also es gibt eine Grenze der Einheit. Und es gibt manchmal auch Themen, die sind sehr, sehr schwierig. Oder wenn jemand kommt und lehrt, ja, Jesus ist ein ganz guter Mensch, ein gutes Vorbild, aber doch nicht Gott, dann haben wir ein Problem mit der Einheit. Und wir wissen auch von den moralischen Fragen, denen wir heute uns auseinandersetzen müssen, sehr, sehr schwierige Fragen. Oder wo ja auch größere Verbände von Kirchen miteinander ringen, ob diese Fragen eben dann schlussendlich zu einer Spaltung führen, wo ist da die Grenze? Da brauchen wir auch die Gnade Gottes, um zu ringen. Bis wohin geht diese Einheit? Weil wir wollen diese Einheit erhalten. Denominationen sollen keine Grenzen sein. Weil ich habe meinen Bruder, meine Schwester, auch in anderen Kirchen. Ich habe das auch erleben dürfen, wie das auch schön ist, wenn wir miteinander merken, hey, wir haben den Heiligen Geist. Wir können miteinander unterwegs sein und miteinander auch für Gott einstehen. Ich mache weiter mit dem Text, wird jetzt ein bisschen mehr. Wie jeder Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn der Fuß behaupten würde, weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde er trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein? Und wenn das Ohr behaupten würde, weil ich nicht das Auge bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde es trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Wenn der ganze Körper nur Auge wäre, ein bisschen monströs, oder? Ja, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur aus Ohren bestünde, wo bliebe der Geruchssinn? Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem Einzelnen eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Was wäre es schließlich für ein Körper, wenn alle Teile dieselbe Aufgabe täten? Aber so ist es ja nicht. Es gibt einerseits viele verschiedene Teile, andererseits nur einen Körper. Das Auge kann nicht einfach zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Nein, gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig. Gerade den Teilen, die wir für weniger ehrenhaft halten, die Anstoß erregen könnten, achten wir besonders darauf, dass sie sorgfältig bedeckt sind. Bei denen, die keinen Anstoß erregen, ist das nicht nötig. Gott selbst, der verschiedene Teile des Körpers zusammengefügt hat, hat dem, was unscheinbar ist, eine besondere Würde verliehen. Es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen. Vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Das waren eben diese Löffel, hä? Vom letzten Sonntag. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Wenn ein Teil geehrt wird, so ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Soweit mal dieser längere Textabschnitt aus dem Kapitel 12 und ich komme zum dritten Punkt. Diese gegenseitige Abhängigkeit. Ich habe hier das Kreuz in diese Abbildung nun hineingenommen. Scheint mir ein ganz gutes Symbol zu sein. Oder das Kreuz hat diese Vertikale, wir sind verbunden mit dem Haupt und ohne diese Verbindung läuft gar nichts. Johannes 15, Jesus hat es klar gesagt, wenn wir nicht in ihm sind, können wir keine Frucht haben. Aber das Kreuz hat ja auch diese Horizontale. Das ist eben dieses Verbinden untereinander. Wir sind aber nicht nur einfach irgendwie verbunden miteinander, nein, wir sind auch voneinander abhängig. So wie im Körper. Und ich muss einfach sagen, das bisschen, was ich weiß jetzt vom Körper, lässt mich erstaunen. Und als Informatiker, oder wenn ich da System denke, da gibt es ganz verschiedene Systeme, die miteinander wunderbar zusammenharmonieren. Verdauungssystem, Nervensystem und so weiter. Und diese Systeme sind alle voneinander abhängig. Wenn das eine nicht mehr richtig funktioniert, ja, dann haben wir eben ein Problem, oder? Dann landen wir eben beim Arzt. Also das heißt, wir haben ganz verschiedene Organe, ganz verschiedene Glieder, aber wir sind alle voneinander abhängig. Diese Hand könnte da wirklich nichts tun, wenn mein ganzes System vom Herz beginnend, oder der Blutkreislauf, wenn das nicht funktionieren würde. Also diese gegenseitige Abhängigkeit in diesem Bild vom Körper wird uns das illustriert und ganz klar gesagt, hey, wir brauchen einander. Ich brauche jeden Einzelnen von euch. Ihr ergänzt mich, ich ergänze euch. Es ist ein gegenseitiges Ergänzen. Und das ist etwas Wunderbares. Und das haben eben schon, dieser Titus Livius hat das schon erkannt, oder? Auch in einem Staat, eigentlich in jedem gesellschaftlichen Gebilde, benötigt man einander. Man ist abhängig. Das ist natürlich in der heutigen Zeit vom Individualismus ein Problem, oder? Da wollen wir alle unabhängig sein. Aber so funktioniert es nicht. Und diese Abhängigkeit ist eben dazu da, dass wir einander zudienen, einander dienen. Und das mit den Löffeln hat mir sehr gut gefallen. Weil anstatt verzweifelt zu versuchen, diesen großen Löffel selbst reinzubringen, was nicht geht, geben wir die einander. Und so beschenken wir einander. Und so funktioniert dann auch Gemeinde, wenn wir einander beschenken. Und es wurden verschiedene Löffel eben gegeben, ich möchte das nicht nochmals wiederholen. Wir sind so dankbar für diese verschiedenen Teams, für die verschiedenen Personen, die an ganz unterschiedlichen Orten dran sind, im Dienen. Was wirklich wichtig ist, es gibt kein Solo-Christentum. Das ist nicht biblisch. Und es tut mir immer weh, wenn ich irgendwie mit Leuten dann merke, die sich zurückgezogen haben. Ich sage, nein, mit diesen Christen, das funktioniert nicht. Und natürlich, wir Christen, wir haben unsere Ecken. Oder? Das ist so. Man muss das Ganze einfach anders sehen. Wenn ich zusammenarbeite, ja, dann kann nicht immer alles so nach meinem Kopf gehen, oder? Dann muss ich mich einordnen im Team und unterordnen. Und manchmal, ja, muss man gegenseitig aneinander reiben. Und ich meine, auch in der Familie ist doch das so. Wo haben wir oft am meisten Mühe? Oder mit wem haben wir oft am meisten Mühe? Doch mit den Leuten, mit denen wir zusammenleben. Weil da haben wir die Möglichkeit zu reiben, oder? Meine, den ich nur einmal am Sonntagmorgen sehe, habe ich meistens kein Problem, oder? Ja, das ist doch so. Aber denk daran, das ist immer eine Chance zum Wachstum. Eine Chance, dass du geformt und gebildet wirst. Wenn ich mich unterordne, wenn ich bereit bin, meine Ecken und Kanten schleifen zu lassen, dann kann Gott aus dir einen Diamanten machen, der wunderbar ist. Und ich meine, habt ihr schon gesehen, so Bilder, oder? Da der Rohstoff, oder? mit dem könnte ich nicht irgendwo in einen Juwelierladen gehen und den verkaufen. Oder? Das sieht unansehnlich aus. Aber wenn der geschliffen ist, boah, und dann ins, so ins Licht, oder? Wunderbar. Und das ist ja genau das Ziel. Jesus möchte mit dir das Ziel erreichen, so zu sein, wie er ist. Da ist er dran. Und da sind wir dran das ganze Leben lang, kann ich euch sagen. Wird nicht besser, wenn man älter wird. Also, etwas Wunderbares. Gott möchte genau in der Gemeinde dich schleifen zu einem wunderbaren Diamanten oder was immer. Vielleicht ist es ein Chrysol oder irgendwas anderes. Wir sehen ja im Alten Testament auch da, mögt ihr euch erinnern, der hohe Priester hat doch diese Brustplatte. Da waren 12 verschiedene Edelsteine. Jeder repräsentierte einen Stamm. Gemeinsam repräsentierten sie das Volk Gottes. Aber jeder anders. Jeder ein Edelstein. Und das sind auch wir. Jeder ein anderer Edelstein. Aber du bist ein Edelstein und Gott möchte an dir arbeiten. Möchte schleifen. Und das tut manchmal weh. Da muss man mal, das Ego muss dann irgendwie ein bisschen zertrümmert werden. Und es geht wirklich darum, ist Jesus hier im Zentrum in meinem Leben? Bin ich bereit, da abzutreten und zu sagen, okay, ich stehe jetzt auf die Seite, Jesus, du. Und wenn der andere mich korrigiert in etwas, dann möchte ich korrekturfähig bleiben. Oder ist doch wahnsinnig angenehm, wenn ich mit jemandem zusammen bin, bei dem ich einfach weiß, wenn ich dem etwas sage, dann explodiert er gerade, oder? Da haben wir richtig gern, oder, solche Leute. Also kein Abschotten, sondern wirklich miteinander da sein. Und ein anderer Aspekt wurde auch angesprochen, wenn ein Glied leidet. Und ich weiß nicht, hat jemand mal so richtig Zahnweh gehabt? Gab es da jemand, der da schon mal so richtig Zahnweh gehabt hat? Doch einige. Habt ihr da ganz gemütlich noch ein bisschen im iPad gelesen, so entspannt? Ging nicht, hä? Also wenn da so richtig, das geht nicht, das ist der ganze Leib. Also, und das ist genau das Bild. Also ich meine, es braucht nicht mal der Zahn zu sein. Also wenn ich mal den Zehen angeschlagen, oder, und dann war einfach mal für die nächsten 10 Minuten, war das einfach alles konzentriert auf diesen Schmerz, den ich im Zehen hatte. Oder? Also das ist genau das Bild, wenn jemand von uns leidet, wenn jemand von uns vielleicht auch einen falschen Weg geht oder was immer, leiden die anderen mit. Das hat immer Auswirkungen. Das gilt also einerseits auch, wenn ich einfach sage, ja gut, jetzt lebe ich einfach mal, wie ich will. Jede Sünde hat Auswirkungen, persönlich, aber auch auf die Gemeinschaft. Du beraubst damit die anderen. Oder dieser Gedanke war vor einiger Zeit mal mir da ganz bewusst geworden. Ich sagte, hey, es geht nicht nur um mich, oder? Wenn ich etwas Falsches mache. Sondern es geht auch um meinen Nächsten. Und ich denke auch an die, die verfolgt werden. Ich denke an Nordkorea, an die Länder muslimischem Hintergrund, Indien an weiten Teilen, China. Das sind unsere Geschwister, sie leiden dort, sie werden verfolgt. Und ich lasse mich einfach auch informieren von verschiedenen Quellen, Open Doors zum Beispiel, einfach um da zu wissen und um zu beten für sie. Gedenket der Gebundenen, heißt es im Hebräerbrief. Dass wir uns wirklich auch Zeit nehmen und in einem gewissen Sinne so auch mitleiden. Das andere ist Mitfreuden, ich glaube, ist nicht so ein Problem, oder? Wenn es jemand gut geht oder so, oder uns, dann freuen wir uns miteinander. Oder doch nicht? Wenn der andere Erfolg hat, freue ich mich am Erfolg vom anderen? Oder bin ich auf einmal neidisch? Und sage, ja, wieso bekommt er mehr und ich weniger? Seht ihr, wo die Probleme manchmal liegen können? Ich denke, wir sollten hier einfach sensibel sein für die anderen. Für das Leiden, mitzuleiden. Aber wenn es anderen gut geht, uns mitfreuen. Wir machen im Text weiter, ab Vers 27. Das alles gilt nun auch im Hinblick auf euch, denn ihr seid der Leib Christi und jeder einzelne von euch ist ein Teil dieses Leibes. Gott hat in der Gemeinde allen eine bestimmte Aufgabe zugewiesen. An erster Stelle sind die Apostel zu nennen, an zweiter die Propheten, an dritter die Lehrer. Weiter gibt es, die dazu befähigt sind, Wunder zu tun oder denen die Gaben des Heilens geschenkt sind oder die imstande sind, praktische Hilfe zu leisten oder Leitungsaufgaben zu übernehmen oder die in Sprachen reden können, die von Gott eingegeben sind. Sind etwa alle Apostel? Sind alle Propheten? Sind alle Lehrer? Natürlich nicht. Eine rhetorische Frage, oder? Es sind auch nicht alle dazu befähigt, Wunder zu tun. Nicht alle haben die Gabe des Heilens. Nicht alle können in einer von Gott eingegebenen Sprache reden oder das Gesagte in verständlichen Worten wiedergeben. Das führt mich zum letzten Hauptpunkt. Wir sind alle unterschiedlich. Und das bereits eingangs auch gesehen und wir sehen das auch im Körper, gibt es ganz verschiedene Glieder, aber jeder hat seine Funktion. Und da scheint mir eben wichtig, dass hier nicht Konkurrenzdenken da ist, dass wir uns bewusst sind, wir ergänzen einander. Also wenn wir einfach mal ganz ehrlich oder in unser Herz schauen, ihr müsst jetzt nicht die Hand heben, aber wer hat nicht schon mal irgendwie doch ein bisschen neidisch auf jemanden geschaut? Also müsst ihr das nicht sagen, aber einfach mal darüber nachdenken. Also ich muss ehrlich zugeben, wo ich da so wunderbare Bücher geschrieben über Theologie, systematische Theologie, da kam was auf, da sage ich, oh, das würde ich auch gerne machen, oder? Und dann ist es gut, oder, wenn man das dann sich bewusst ist und sagt, hey, Herr, du hast mir eine andere Aufgabe gegeben und ich danke für diesen Bruder oder diese Schwester, die diese Aufgabe erfüllen kann. Und ich freue mich daran. Das muss man bewusst, oder? Muss man bewusst machen. Aber dass man vielleicht mal so neidisch ist, das kann schon sein, oder? Da müssen wir nicht überheilig sein. Das gibt es nicht. Klar gibt es das. Wichtig ist, dass wir es erkennen und vor dem Herrn bekennen und sagen, Herr, jetzt will ich mich ganz bewusst freuen und Danke sagen. Mich freuen an meinem Mitgeschwister. Auch wichtig, es gibt, was die Funktionen und die Gaben anbelangt, auch nicht ein höher, tiefer. Oder wir Menschen sind so extrem getrimmt oder auf Hierarchie. Überall, oder? In der Arbeit, in der Politik. Klar, das zeigt sich dann natürlich auch, wer mehr oder weniger verdient. Oder? Irgendwie hat man dann so seine Statussymbole, bei dem dass man zeigen kann, wo man da in der Pyramide drinsteckt. Wobei ich hatte oft auch mit Leuten zu tun, die waren wirklich eher in der Spitze oben. Aber ich kann euch sagen, oft ganz einsame Personen. Ganz bemitleidenswert manchmal. Also es gibt im Werk Gottes, in der Gemeinde gibt es nicht eine Gabe oder eine Funktion, eine Aufgabe, die mehr oder weniger ist. Wichtiger oder weniger wichtig. Natürlich könnte man jetzt aufgrund des Nützlichkeitsdenkens sagen, ja, das ist nützlicher, weniger nützlich. Aber da sind wir schon wieder im Kategorisieren. Und das ist genau das Problem. Und das ist so wichtig, dass wir uns das einfach bewusst sind, jede Gabe ist gleichwertig. Jede Funktion ist gleichwertig und gleich wichtig. Jetzt gibt es Sachen, die sind sichtbarer und Sachen, die sind eben unsichtbar. Aber die Unsichtbaren sind absolut notwendig, damit das Sichtbare funktioniert. Und so sich ganz bewusst das auch annehmen, sagen, so ist es. Wir brauchen einander, wir sind unterschiedlich, aber wir sind gleichwertig. Jede Gabe ist ein Geschenk. Ich kann mir nichts einbilden für das, was ich habe. Es ist ein Geschenk. Natürlich kommt dann nachher noch kurz darauf die Frage, was machen wir mit dem Geschenk? Aber grundsätzlich, die Gabe ist ein Geschenk Gottes. Das hast du dir nicht verdient, nicht in diesem Sinne erarbeitet. Und weil es ein Geschenk ist, sollst du das auch wieder schenken. Der zweite Unterpunkt in dieser Vielfalt eben von diesen Gaben und Aufgaben gibt es eben diese Gabenlisten. Ich glaube, Toffi, du hattest darauf hingewiesen, wo die sind. 1. Korinther 12 haben wir jetzt gelesen, Römer 12, Epheser 4. Übrigens in allen Stellen wird immer diese Metapher vom Leib genommen. Also lest diese Stellen, diese Kapitel zu Hause nochmals aufmerksam durch. Es ist immer diese Metapher vom Leib. Ich möchte jetzt doch noch etwas dazu sagen, zu unserer Verantwortung. Oder ich habe gesagt, die Gabe, das ist ein Geschenk. Jetzt ist die Frage, was mache ich mit diesem Geschenk? Ich nehme oft oder gerne das Bild natürlich von der Begabung für die Musik. Das lässt sich so sehr gut nachvollziehen. Ich meine, ich mag ja wunderbar begabt sein für Musik zum Beispiel, aber wenn ich nie ein Instrument in die Hand nehme, oder, wird diese Gabe verkümmern. Und so ist es genau gleich in der Gemeinde. Gott hat dir eine Gabe gegeben, damit du die einsetzt. Und durch den Einsatz und das Beschenken von anderen wird sich diese Gabe auch entwickeln. Und sie wird nutzbar werden. Und sie wird auch eine Freude sein für dich selber und für die anderen. Das ist der Punkt. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns berufen lassen. Dass wir uns dann aber auch ausrüsten lassen. Also bereit machen lassen, um eben dann mit dieser Begabung zu dienen. Eben nochmals, in der Musik würde doch niemand auf die Idee kommen und sagen, hey, der ist einfach musikalisch so begabt, dieses Kind. Es braucht gar keinen Unterricht, oder? Dem gebe ich auch ein Instrument und dann spielt es. Nein, das ist ein Unterricht und ich meine, ich habe das nie erlebt, ich bin wirklich nicht begabt musisch, aber ich beobachte das eben mit Staunen, oder? So muss ich sagen. Wie die dann wirklich da sind und spielen und spielen und spielen und immer wieder das üben. Und so ist es auch bei allen anderen Gaben. Das heißt also, es gibt tatsächlich die Seite von deiner Verantwortung, bei der du gerufen bist, bewusst eine Entscheidung zu machen, sagen, hey, ich möchte meine Prioritäten richtig setzen. Ich will diese Begabung, die Gott mir gegeben hat, einsetzen. Und da möchte ich mich auf den Weg machen. Deshalb auch ein bisschen dieses provokative Bild. Hast du dich irgendwie jetzt ansprechen lassen? Hat das irgendetwas bewegt in dir? Die Voraussetzung, das habe ich bereits gesagt. Wir müssen Kind Gottes sein. Sonst, wenn ich irgendwie versuche, in der Gemeinde zu dienen, aber eigentlich habe ich Jesus gar nicht im Herzen, das funktioniert nicht. Das ist die Voraussetzung. Das andere ist jetzt eben, kennst du diese Gaben? Sind die dir bekannt? Da möchte ich hinweisen auf den Dienst, den Urban macht, Urban Zöllig. Also für alle diejenigen, die jetzt sagen, ja mal, ich möchte eigentlich mich auf den Weg machen, aber irgendwie weiß ich gar nicht so recht, was meine Gaben sind. Urban Zöllig macht Seminare, hilft aber auch einzeln, hat auch solche Fragebögen, bei denen man, wie man ein bisschen herausfinden kann, was könnte denn meine Gaben sein. Und er hilft dann auch zu schauen, ja, was wäre dann vielleicht auch einen guten Weg der Ausbildung. Eben, es gibt auch eine Ausbildung nebenberuflich. Übrigens in St. Gallen gibt es ein Bible College. Und da kann man sich vorbereiten. Die Kenntnis des Wortes Gottes ist für alle Dienste Grundlage. Also da kann gar nichts schief gehen bei Bible College. Und dann kommt aber für das Spezifische die entsprechende Ausbildung, Training, um eben dann für eine Aufgabe zubereitet zu werden. Also sich berufen lassen für einen Dienst, sich zubereiten für diesen Dienst und dann die Verantwortung übernehmen. Sagen, jawohl, ich übernehme jetzt die Verantwortung für diesen Dienst. Im Wissen, was ich erhalten habe, ist ein Geschenk, ich möchte andere wieder beschenken. Im Wissen, es ist der Heilige Geist, der mir die Kraft schenkt, der mich auch hält in diesem Dienst, mich führt, bewahrt und dann in diesem Dienst eben teamfähig sein. Auch Paulus, der war immer im Team unterwegs. Er war ein Leader, aber er war im Team unterwegs. Und das ist so wichtig. Das ist auch mein Erleben all die Jahre. Es ist einfach schön, einem Team unterwegs zu sein, auch eben allenfalls immer Korrektur anzunehmen, weil das einfach wichtig ist. Und es ist auch schön, wenn man im Team miteinander zusammenarbeiten kann. So möchte ich mit 1. Petrus 4,10 enden. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Ihr habt jetzt einfach so eine Minute Zeit, nachzudenken, auch zu überlegen, wo stehe ich in diesem Ganzen? Was möchte Jesus mit meinem Leben? Wo möchte er mich gebrauchen in der Gemeinde? Wo möchte er mich einsetzen? Und dann mache ich euch Mut, das dann gerade nächste Woche festzumachen.